Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Mein Name ist Christian Rosinus und ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast bzw. eine ganz tolle Gästin, nämlich Frau Rechtsanwältin Antje Klötzer-Asion. Du bist nicht das erste Mal hier, deswegen kennen dich unsere Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich ganz besonders, dass du wieder hier bist und heiße dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Christian, ich freue mich auch sehr.
Bevor wir in Medias Res gehen, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, wer du bist, was du so tust. Was machst du so den lieben langen Tag?
Ja, mache ich gerne. Ich bin Rechtsanwältin in meiner eigenen Kanzlei hier in Frankfurt, spezialisiert auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Und ich habe so 2-3 Schwerpunkte ausgebildet. Einer davon ist das Arbeitsstrafrecht und auch das Baustrafrecht. Und dem Themenbereich haben wir heute was Spannendes dabei.
Ja, wir haben heute ein ganz spannendes und sehr spezielles Thema, das, glaube ich, nicht jedem geläufig ist, aber eine sehr hohe Praxisrelevanz aufweist. Und wir möchten da heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, sozusagen. Es geht um die Generalunternehmerhaftung für Sozialversicherungsbeiträge nach 28 Absatz 3 a SGB IV. Vielleicht könntest du unseren Hörerinnen und Hörern, bevor wir da in die Details gehen, mal ganz kurz erklären, um was geht es da überhaupt und welche Konstellationen können in der Praxis relevant werden.
Ja, mache ich gerne. Also jeder, der Unternehmer ist oder Arbeitnehmer beschäftigt, weiß natürlich, dass er als Arbeitgeber verpflichtet ist, Gesamtsozialversicherungsbeiträge zu entrichten. Und diese Zahlungspflichten, die sind zum Beispiel geregelt im § 28e Sozialgesetzbuch im 4. Buch. Wir sagen jetzt abgekürzt immer SGB IV, also falls sich einer fragt, was damit gemeint ist, dann ist es das. Ja. In der Bauindustrie hat diese Verpflichtung eine ganz besondere Ausprägung für Unternehmer des Baugewerbes und darüber wollen wir heute sprechen.
Was bedeutet diese Vorschrift überhaupt und welche Voraussetzungen müssen in den Fällen vorliegen, damit es eben zu dieser Haftung des Generalunternehmers kommt?
Ja, der Gesetzgeber hat in der Bauindustrie bestimmte Mechanismen eingezogen, will ich mal sagen, unter denen er sicherstellen will, dass für die Arbeitnehmer im Baugewerbe die Sozialversicherungsbeiträge, aber auch Beiträge zum Beispiel zur Berufsgenossenschaft abgeführt werden. Und er verpflichtet diejenigen, die als Hauptauftraggeber, in dem Fall Generalunternehmer, Bauleistungen erbringen sollen, sich aber Nachunternehmern bedienen, also das nicht selbst oder nicht vollständig selbst ausführen, dann bestimmte Dinge zu unternehmen, um Compliance sicherzustellen. Und das sichert er ab, damit, dass der Generalunternehmer haftet, wenn ein Nachunternehmer in dem Bereich seinen Pflichten nicht nachkommt. Und das haben wir im Bereich der Sozialversicherungsbeiträge, da ist das der § 28e Absatz 3a SGB IV. Und im Bereich der BGBau-Beiträge verweist der § 150 SGB Römisch IV auf diese Vorschrift, die dann entsprechend anzuwenden ist in all ihren weiteren Absätzen. Und das ist ganz besonders interessant, weil wir in dem Bereich des Arbeitsstrafrechts immer ja nur an die sozusagen originär strafrechtlichen oder bußgeldrechtlichen Auswirkungen denken, aber ganz viel anknüpft an das klassisch strafrechtliche oder an das klassisch bußgeldrechtliche, wenn was schiefläuft. Und gerade wenn wir Unternehmen beraten, ist diese Haftung des Generalunternehmers ein ganz wichtiger Punkt, den man im Auge behalten muss.
Genau, also vielleicht nochmal ganz vereinfacht oder als Rückfrage. Die Haftung entsteht also für Unternehmen, die selbstständig sind grundsätzlich. Das heißt, es ist ja eher ein ungewöhnliches Phänomen, dass man sozusagen für das Handeln anderer Unternehmen erstmal haftet. Das ist ja eine Durchbrechung von allgemeinen Grundsätzen, kann man sagen.
Genau. Das liegt einfach daran, dass es in der Vergangenheit in der Bauindustrie oft zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist, immer dann, wenn in der Kette Nachunternehmer tätig geworden sind und dann zum Beispiel ihren Beitragspflichten für die eigenen Arbeitnehmer nicht mehr nachgekommen sind. Und deswegen hat man gesagt, derjenige, der das Bauwerk nicht selbst errichtet, sondern sich eines Unternehmers bedient, der das für ihn macht, der soll dann auch einstehen dafür, dass der Nachunternehmer diesen Beitragspflichten eben nicht nachkommt. Und so kommt es zu dieser Haftungsnorm, die ganz weitreichend ist, weil wie ein selbstschuldnerischer Bürger der Generalunternehmer zunächst mal haftet und sich nur unter verschiedenen Voraussetzungen dann exkulpieren kann und aus der Haftung wieder herauskommt.
Genau, vielleicht kannst du kurz die Voraussetzungen mal erklären, unter denen man haftet.
Genau, also die Haftung tritt natürlich immer dann ein, wenn der beauftragte Unternehmer die Beiträge nicht oder nicht vollständig abführt. Das sind Konstellationen, die oft im Zusammenhang stehen, auch mit Zuwiderhandlungen, also zum Beispiel wegen Schwarzarbeit oder illegaler Beschäftigung, wo Unternehmen beispielsweise Mitarbeiter nicht korrekt mit der richtigen Bruttolohnsumme anmelden und dann eben zu geringe Beiträge abführen oder aber gar keine abführen, weil sie Schwarzarbeit durchführen. Und in vielen Fällen ist es auch so, dass wenn ein Verdacht zum Beispiel gegen Nachunternehmen aufkommt und die Ermittlungsbehörden durchsuchen und leiten Ermittlungen ein, kommt es sehr häufig sehr schnell zur Insolvenz, zur Zahlungsunfähigkeit des Nachunternehmers. Und auch in diesen Fällen kommt dann der Sozialversicherungsträger oder eben die BG Bau für die Beiträge zur Berufsgenossenschaft an den Generalunternehmer und der haftet für die nicht entrichteten Beiträge. Und da gibt es eben bestimmte Haftungsgrenzen, die auch der Paragraph 28e vorsieht, nämlich im Absatz 3d beispielsweise, dass es eine Betragsgrenze gibt, ab der so eine Haftung überhaupt möglich ist. Das sind 275.000 Euro, die der Gesetzgeber damals festgesetzt hat als Untergrenze. Und in dem Zusammenhang muss man dann eben schauen, was hat der Generalunternehmer für Möglichkeiten, um sich von dieser Haftung zu befreien?
Genau, welche Möglichkeiten gibt es da? Stichwort Präqualifikation zum Beispiel. Also was gibt es für Möglichkeiten, um sich da von der Haftung zu befreien?
Genau, es gibt mehrere Möglichkeiten. Eins ist die Durchführung des sogenannten Präqualifikationsverfahrens. Das hat der Gesetzgeber eigentlich eingeführt, um diese Verfahren zu erleichtern und auch zu vereinheitlichen, welche Nachweise die Unternehmen beibringen müssen, um darzulegen, dass sie ihren Pflichten nachkommen. Und das Präqualifikationsverfahren ist ja ein Verfahren, das im Vergaberecht verortet ist, für die Bauunternehmen in der VUB im Teil A. Und dort im Paragraph 6 wird eben dargelegt, welche Nachweise die zu erbringen haben, um zu belegen, dass sie geeignet sind. Und dazu gehört eben auch das Präqualifikationsverfahren. Die Regel ist allerdings tatsächlich anders, als der Gesetzgeber das eigentlich wollte. Gar nicht so sehr, dass viele Unternehmen präqualifiziert sind. Das trifft zu für sehr große Unternehmen, auch für Konzernunternehmen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Mittelständlern, die in der Bauindustrie tätig sind, auch mit großvolumigen Aufträgen. Und dort erleben wir, dass die weiterhin auf die Einzelnachweise sich konzentrieren. Das heißt, wenn ich also ein Unternehmen beauftrage, das nicht präqualifiziert ist, dann kann mir das Unternehmen die Erfüllung der Pflichten dadurch nachweisen, dass es sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigungen mir vorlegt.
Was bedeutet denn eine Unbedenklichkeitsbescheinigung?
In der Unbedenklichkeitsbescheinigung wird für einen bestimmten Zeitraum, meist für die Vergangenheit, von einer Behörde, wo ich Verpflichtungen habe, Beiträge abzuführen, jetzt nehmen wir mal die BG Bau, über die wir heute reden, bescheinigt, dass der Unternehmer dort Beiträge abführt und in einer sogenannten qualifizierten Unbedenklichkeitsbescheinigung steht dann zum Beispiel drin, für welche Unternehmensteile er Jahresentgelte meldet und wie viel auf zum Beispiel einen Bauteil oder einen Büroteil entfällt. Und diese Bescheinigung bescheinigt eben dem Nachunternehmer, dass er den Verpflichtungen nachkommt.
Okay, verstanden. Und jetzt ist es ja schon mal vorgekommen und jedenfalls nicht auszuschließen, dass ein Subunternehmen unwahre oder unzutreffende Angaben in so einer Unbedenklichkeitsbescheinigung macht. Wie weitreichend sind denn die Prüfpflichten des Generalunternehmers für die Richtigkeit der Angaben in einer Unbedenklichkeitsbescheinigung?
Das sind sozusagen mehrere Schritte. Also der Unternehmer macht ja die Angaben der BG Bau gegenüber und auf Basis dieser Zahlen, die der liefert, erstellt sie eben die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Sind also die Zahlen des Unternehmers falsch, dann ist auch die Unbedenklichkeitsbescheinigung eben möglicherweise inhaltlich unrichtig, weil sie nicht die tatsächlichen Verhältnisse abbildet. Und da gibt es einen seit Jahren schwelenden Streit, würde ich mal sagen, in dem es darum geht, wie weit die Prüfpflichten des Generalunternehmers als Hauptauftraggeber eigentlich sind, wenn er so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt bekommt. Denn er möchte sich ja damit enthaften. Und die Berufsgenossenschaft Bau hat in ihren früheren Unbedenklichkeitsbescheinigungen diverse Prüfpflichten mit aufgegeben, unter anderem, dass der Generalunternehmer eben prüfen soll, ob die in dieser Bescheinigung angegebenen Arbeitsentgelte im Verhältnis zu der Zahl auf der Baustelle eingesetzten Beschäftigten plausibel sein können. Also eine Plausibilitätsprüfung über den Wortlaut der Bescheinigung selbst hinaus durchzuführen und noch verschiedene andere Prüfungen. Und das ist aber nicht abgedeckt vom Wortlaut der Norm, die keine weiteren Prüfpflichten vorsieht für die Exkulpation durch eben eine lückenlose Vorlage von Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Und das hat dazu geführt, dass sich doch einige der in Haftung genommenen Unternehmen mit Rechtsrat auf den Rechtsweg begeben haben und erst vor gar nicht so allzu langer Zeit beim Bundessozialgericht in Kassel auch diesbezüglich Klarheit hergestellt worden ist. Das war im September 2025. Da hat der zweite Senat des BSG klargestellt, dass es eben vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelung, die man ja, wie du ja weißt, als Jurist, aber was eben die Laien nicht wissen, ne, nach dem Wortlaut auslegt, nach Sinn und Zweck der Norm, nach dem Willen des Gesetzgebers, eine solche Plausibilitätsprüfung oder weitergehende Prüfpflichten überhaupt nicht angezeigt sind und es deswegen auch nicht bindend ist, was die BG Bau bisher in diesen Bescheinigungen dort abverlangt hat.
Mhm. BG Bau hatte eigentlich dann eigenständig die Aufgabe, das zu prüfen, vor sie bescheinigen. Das ist ja eine Überwälzung eigentlich, ne?
Ganz genau. Und das macht eben die Dinge auch so besonders kompliziert, denn der Generalunternehmer hat ja nur eine ganz begrenzte Möglichkeit überhaupt, Nachprüfungen durchzuführen, selbstverständlich. Und das tun die redlichen Beteiligten in der Bauwirtschaft natürlich auch alle, können sie kalkulieren und sie können auch die Kalkulation ihres Nachunternehmers überprüfen. Das machen sie auch. Sie können auch mit Löhne errechnen und so weiter. Aber selbstverständlich sind sie nicht in der Lage festzustellen, ob all die Arbeitsentgelte, die gemeldet sind, letztlich auch zutreffen oder eben nicht.
Ja, also eine wichtige Klarstellung des Grundsozialgerichts auf jeden Fall sehr hilfreich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie viele Jahre das in Anspruch genommen hat. Ich habe mir das mal angeschaut. Der Entscheidungsfall betraf einen Auftrag eines Generalunternehmers aus dem Jahr 2017. Und der Haftungsbescheid datierte dann aus dem Jahr 2018 für die BG Baubeiträge, also in dem Fall nach 150 SGB IV in Verbindung mit dem Paragraph 28e. Und in der ersten Instanz hat das Sozialgericht 2022 entschieden, dass der Generalunternehmer tatsächlich haften muss. Das Urteil wurde aufgehoben vom LSG im Jahr 2023. Und hiergegen ist man aber eben nochmal in Rechtsmittel gegangen seitens der Behörde, die das nämlich durchentscheiden hat lassen wollen. Und jetzt hat dann eben der zweite Senat des BSG im September 2025 das endgültig geklärt. Und da muss man sich mal überlegen, wie viele Jahre ein Unternehmer durchhalten muss, wenn er auf diese Weise sein rechtliches Gehör und seinen rechtlichen Anspruch durchsetzen möchte. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, vor allem die drohenden Kosten sind ja erheblich in Zweifel.
Genau, und es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die das gar nicht so lange durchhalten, dann je nachdem, wie hoch die Haftungssumme eben ist. Und man muss vielleicht an der Stelle noch betonen, dass ja der Haftungsbescheid, wenn er denn ergeht, kann man zwar Widerspruch einlegen, aber dieser hat keine aufschiebende Wirkung. Und dann ist eben einstweiliger Rechtsschutz möglicherweise befragt und so weiter. Also es sind auch sehr komplexe, diffizile Fragestellungen. Die brauchen schon einen qualifizierten Anwalt, der das mit einem dann auch durchzieht.
Genau, sehr wichtig. Gerade dann, wenn es dazu kommt, dass ein Haftungsbescheid erlassen wird. Jetzt fragen sich die betroffenen Personen natürlich, wie würde zum Beispiel so eine Haftungssumme überhaupt bemessen, wenn der Ernstfall eintritt?
Ja, da schaut also die BG Bau zum Beispiel für die Beiträge, wenn sie die versucht zu errechnen, zunächst mal darauf, welche Bauleistungen an den Nachunternehmer von einem Generalunternehmer vergeben worden sind. Das können verschiedene Bauvorhaben in einem bestimmten Zeitraum sein. Und je nachdem, in welchem Zeitraum die BG Bau unterstellt, dass der Nachunternehmer nicht korrekt oder jedenfalls nicht vollständig Beiträge abgeführt hat, wird dann in der Regel nachgeschaut, wie hoch die Nettungsrechnungssummen in der Gesamtabrechnung auf das Bauvorhaben bezogen gewesen sind. Und da man oft die Material- und Ressourcenkosten nicht gut trennen kann aus diesen Rechnungen, wird geschätzt und auf den Zweidrittelwert abgestellt. Und daran bemessen werden dann eben die Beiträge ausgerechnet, die dann im Haftungsbescheid einzeln aufgeziffert eben erscheinen. Und das kann, da wir im Industriebau in aller Regel über Millionenprojekte reden, wo auch einzelne Lose in einem ganz erheblichen Umfang haben, ganz massive Auswirkungen haben, plus dass für den Fall, dass eben der Nachunternehmer nicht bezahlt hat, auch Sonderzuschläge unter Umständen mit in Betracht gezogen werden. Und dann kann das also eine für den Generalunternehmer durchaus bis hin zur existenzvernichtenden Höhe ausmachen, so ein Nachforderungsthema. Ja.
Genau, wenn jetzt so ein Haftungsbescheid käme, was würde man dann tun können, um dagegen rechtlich vorzugehen? Gibt es vielleicht auch so typische Fehlerquellen, die man angreifen kann? Was ist da dein Praxistipp?
Ja, also es ist tatsächlich so, wie ich es eben gesagt habe, man sollte auf jeden Fall ein Rechtsmittel einlegen, um zumindest mal einen Expertenrat einholen zu können, der sich das genauer anguckt, weil es eben tatsächlich schwierig ist. Ja. In der Regel ist es ja so, bevor ein Haftungsbescheid ergeht, gibt es ja ein Anhörungsverfahren, denn die BG Bau oder eben auch ein anderer Sozialversicherungsträger muss ja rechtliches Gehör gewähren. Dieses Anhörungsverfahren wird auch in der Regel durchgeführt und dann ist es ganz wichtig, dass man das direkt schon mit fachlichem Rat begleitet, also nicht erstmal versucht, als Bauunternehmer das selbst zu beantworten. So, insbesondere die kleineren und mittelständischen Betriebe konzentrieren ganz viel auf die Steuerberatung und denken dann, die könnten das da auch abfragen. Davon ist dringend abzuraten, sondern das muss wirklich jemand machen, der davon Ahnung hat. Ist gar nicht ganz so einfach, da jemanden zu finden tatsächlich. Und man muss aber ganz, es ist ganz wichtig, dass man das Anhörungsverfahren gut begleitet und dort vor allen Dingen eben auch auf seine Rechte pocht. Nämlich zum Beispiel ganz wesentlich das Akteneinsichtsrecht. Und da erleben wir, und das spiegelt sich auch in der Rechtsprechung wieder, auch in 2, 3 Entscheidungen, die ich heute auch noch erwähnen werde, dass die Behörden entweder gar nicht oder unzureichend Akteneinsicht erteilen, sodass man dann die Grundlagen, auf denen dieser Haftungsbescheid eigentlich fußen soll, überhaupt nicht wirklich überprüfen kann. Und das ist deswegen also ganz besonders wichtig. Und ansonsten, wenn der Bescheid dann kommt, was ganz häufig der Fall ist, dass wir erleben, egal was vorgetragen ist, die Behörde erlässt den Bescheid gleichwohl, dann ist es wichtig, dass man den weiter angreift. Wir greifen manchmal zu dem Mittel, dass wir sagen, wer liquide ist und wirtschaftlich dazu in der Lage, könnte zum Beispiel die Beiträge entrichten, weil ja eben der Widerspruch nicht aufschiebende Wirkung hat, und dann aber weiter streiten und sich das erstatten lassen. Das ist zum Beispiel ein Mittel, das wir immer mal wieder ergreifen. Wir sehen, dass die BG Bau beispielsweise im Rahmen von Vergleichsverhandlungen dann versucht, eine einigungsweise Lösung herbeizuführen. Das hat manchmal ganz merkwürdige Züge, muss ich zugeben. Ich rate dann auch genau dann davon ab, sich darauf einzulassen. Wenn das zwar auf den ersten Blick natürlich gut aussieht und man dann vielleicht nur einen Teil der Haftungssumme zu entrichten hat, gleichzeitig wird man das Verfahren los. Man hat also keine Rechtsanwaltskosten mehr, keinen Zeitaufwand und so weiter. Aber in dem Moment, wo man erkennen kann, dass das ersichtlich rechtswidrig ist, dann sollte man tatsächlich das nicht annehmen, ein solches Vergleichsangebot, manchmal auch unmoralisch.
Hattest du da noch Rechtsprechung zu dem Thema?
Ja, also wir haben ganz interessante Entscheidungen tatsächlich von einzelnen Instanzgerichten. Da gibt es eine, die ich ganz besonders hervorheben möchte, und auch von den Landessozialgerichten natürlich haben wir sehr gute Entscheidungen. Also ganz, ganz wesentliche typische Fehler sind zum Beispiel, dass der Beitragsschuldner von der BG Bau zuvor nicht gemahnt worden ist, wenn er beitragssäumig war. Das hat ja aber eine Warnfunktion. Also man kann ja jetzt nicht hingehen als BG Bau und sagen, ach, dann lasse ich den einfach mal ein halbes Jahr meine Beiträge nicht bezahlen. Und wenn er dann insolvent ist, drehe ich mich um zum Generalunternehmer und hole mir dort die Beiträge ab. Also da gibt es natürlich, genau, da gibt es natürlich einiges zu beachten. Im Falle der Insolvenz kann diese Mahnpflicht entfallen, aber es gibt eben diese Akteneinsichtsrechte, auf die ich eben schon zu sprechen gekommen bin, die werden auch sehr stark betont, weil man nämlich als Behörde ja ein Auswahlermessen ausüben muss im Hinblick schon auf die Auswahl des Haftungsschuldners. Und es kann ja sein, dass der Nachunternehmer von verschiedenen Auftraggebern mit Bauaufträgen versorgt gewesen ist im gleichen Zeitraum und dann man eben genau schauen muss, hat die Behörde ihr Auswahlermessen korrekt ausgeführt. Das kann ich aber nur, wenn ich eine vernünftige Akte bekommen habe und die auch nicht selektiv geführt ist, sondern all diese Aspekte erkennen lässt, dass nämlich überhaupt ein Ermessen ausgeübt worden ist und wie es ausgeübt worden ist, denn das unterliegt der gerichtlichen Kontrolle und davon machen die Gerichte auch Gebrauch. Und da gibt es eine, also im Hinblick auf die Mahnung gibt es vom Landessozialgericht Bayern eine schöne Entscheidung aus dem September 2024. Ich denke, du wirst das in die Shownotes geben, was wir an der Entscheidung haben. Und es gibt eine ganz tolle Entscheidung aus der ersten Instanz, die geradezu außergewöhnlich vorbildlich ist. Und das ist vom Sozialgericht in Duisburg. Und die Entscheidung ist noch gar nicht alt, Februar 25. Und die ist bemerkenswert ausführlich und wie eine Blaupause kann man da entlang gehen und die ist ganz empfehlenswert.
Wunderbar, verlinken wir alles in die Shownotes. Jetzt werden sich die einen oder anderen Unternehmer ja fragen, gerade die Generalunternehmer, welche vertraglichen Möglichkeiten habe ich eigentlich, mich vor so einer Haftung abzusichern? Gibt es da Möglichkeiten?
Es gibt sie, aber man muss es direkt einschränken, sie sind begrenzt. Und das macht uns auch zu schaffen natürlich in der Beratung, denn wir gehen ja mal davon aus, dass die Mehrzahl der Unternehmen, die als Generalunternehmer auftreten, selbstverständlich versuchen, diesen Compliance-Pflichten nachzukommen und dann auch vor dem Hintergrund dieser ja durchaus empfindlichen Haftungsnormen, die ja monetär wirken jetzt hier und es gibt ja noch viele andere mehr, nimm die Mindestlohnvorschriften, natürlich versuchen, die Dinge so zu regeln, dass sie den Druck, den sie ihrerseits über den Gesetzgeber durch die Inpflichtnahme ja verspüren, auch weiterzugeben auf die Nachunternehmer und dann eben bei denen nachzuhalten, dass die Bescheinigungen beispielsweise eben beibringen. Und das ist eine ganz schwierige Kiste, denn wir wissen ja im BGB, wir beide machen Strafrecht, aber das weiß man noch, es gibt eine Hauptleistungspflicht und dann dann muss man vergüten, wenn die Hauptleistung erbracht ist. So viel zur Theorie. In der Praxis versuchen die Unternehmen natürlich in den Verträgen, teilweise auch in den AGB, entweder Haftungsfreistellungen aufzunehmen, das halte ich für wenig zielführend, und Regeln aufzuführen, die jedenfalls als nebenvertragliche Pflicht anzusehen sind, dass die eben ihre entweder Präqualifikationsnachweise beibringen oder wenn sie in die Einzelnachweise gehen, dann lückenlos diese Unbedenklichkeitsbescheinigungen bringen. Und das ist ein Riesenthema, denn es gibt immer Verzögerungen, die gibt es auf der Behördenseite, die gibt es aber vielleicht auch beim Unternehmer. Und das Problem ist, dass es eigentlich keinen gesetzlichen Anspruch gibt, obwohl man haftet, diese Bescheinigungen anzufordern. Und in dem Moment, wo ein Generalunternehmer beispielsweise von seinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch macht und sagt, du bekommst deine Leistung erst vergütet, wenn ich deine Bescheinigung bekommen habe, erleben wir zunehmend zivilrechtliche Schritte der Nachunternehmer, die eben gerichtlich geltend machen, dass sie einen Anspruch auf ihren Werklohn haben, wenn sie die Leistung erbracht haben. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte und man sollte, da bin ich fest von überzeugt, wenn man schon solche Dinge regelt, die kann man regeln, wenn man das im Wege der AGBs zum Beispiel macht, also hier Ziffer 4711 und dann ne, ganz unten in Kleinschrift 3, dass man bitte unbedingt auch eine AGB-Kontrolle durchführen lässt, denn viele der Entscheidungen von den Zivilgerichten, die betreffen nicht nur diese Frage Hauptpflicht und Vergütungspflicht und Nebenvertragspflicht und Zurückbehaltungsrecht, sondern die gehen schon deshalb auch zu Ungunsten der Generalunternehmer aus, weil oft die Klausel in den AGB als benachteiligend eingeordnet wird. Und schon fliege ich raus.
Ja, macht auch total Sinn eigentlich.
Ja.
Und, ne? Genau, also da muss man genau drauf aufpassen und drauf achten. Jetzt gibt es ja, wenn man mal in die Zukunft guckt, Neuerungen bei der Unbedenklichkeitsbescheinigung, die du vorhin ja schon erklärt hast, was es ist. Da wird digitalisiert. Wie sieht es da aus? Was ist da die Neuerung? Und meinst du, es hat irgendwelche Auswirkungen auf die Haftungsrisiken?
Ja und nein, also man muss es natürlich mal abwarten. Das Problem ist, dass die heutige Form oder wie sie bis jetzt stattgefunden hat, eben darauf aufgebaut ist, dass der Nachunternehmer seine Arbeitsentgelte meldet und dann im Prinzip für einen rückwärtsgewandten Zeitraum eine Bescheinigung erstellt wird, dass er für einen bestimmten Umfang teilgenommen hat an dem Verfahren und seine Beiträge entrichtet hat. Und diese zeitlich begrenzten Bescheinigungen, die müssen eben seit einer Gesetzesänderung im Juli 2020 lückenlos vorliegen, damit ich mich als Generalunternehmer enthaften kann. Und das hat natürlich bei so einem Papiertigerlauf immer den Nachteil, dass man das rechtzeitig beantragt, dass man es rechtzeitig bekommt. Wir haben schon Entscheidungen gehabt, dass man Generalunternehmer in Haftung nehmen wollte, weil über ein Wochenende eine Lücke in der zeitlichen Ausstellung war oder über einen Montag oder über einen Freitag. Und das kann natürlich irgendwie überhaupt gar nicht sein. Vor allem aber sind die auch fälschungsanfällig und es gibt immer wieder tatsächlich Nachunternehmer, die den von mir beratenden Unternehmen Dokumente vorlegen, die nicht echt sind. Und durch diese Digitalisierung, die da jetzt stattfindet, ich glaube, das soll jetzt direkt schon anfangen, Anfang 26 hatte ich gelesen, gibt es diese Bescheinigungen elektronisch und sie beinhalten einen QR-Code. Das heißt, ich kann die Echtheitsprüfung zumindest relativ schnell durch dieses Auslesen von diesen QR-Codes durchführen und habe an der Stelle natürlich schon mal einen gewissen Vorteil. Ob das dann schneller geht, dass ich die Bescheinigungen dann von meinem Nachunternehmer bekomme, das muss man dann eben sehen, hängt auch von der Sorgfalt der Nachunternehmer ab. Wir haben ja eigentlich auch die Möglichkeit, dass Nachunternehmer Vollmachten erteilen können. Und dann kann zum Beispiel der Generalunternehmer selbst diese Bescheinigung abfragen. Aber auch das ist eine Erkenntnis aus der Praxis. Viele machen das nicht und man kann sie dazu ja nicht verpflichten. Das heißt, man ist weiterhin auf die gute Zusammenarbeit, auf die Sorgfältigkeit angewiesen und man muss intern ein Compliance-System pflegen, dass das nachhält und zum Beispiel eben diese Daten wie in einer Wiedervorlage rechtzeitig hinterlegt, damit man sieht, wenn die Bescheinigung ausläuft, dass ich sofort die Anschlussbescheinigung bekomme.
Genau, ich glaube, es ist gerade wichtig, da auch drüber nachzudenken, dass Digitalisierung da ja wahnsinnig helfen könnte, theoretisch. Also theoretisch kann man wahrscheinlich mit den richtigen Systemen taggleich prüfen, ob die Sozialversicherungsbeiträge abgeführt worden sind und man könnte das auch taggleich den jeweiligen Generalunternehmer mitteilen, wenn die entsprechend an einem IT-System angeschlossen sind. Das ist leider, wird das ja nicht gemacht, aber rein theoretisch wäre das möglich.
Also es gibt ganz bestimmt viele Verbesserungsmöglichkeiten im gesamten Prozess.
Deutlichen Verbesserungsbeiten darf und dann hätte auch jeder was davon, weil dann würde man sehr schnell merken, das merkst du ja, wenn die Beiträge nicht abgeführt werden, aber bis das dann ankommt, ist halt oft zu spät. Das ist ja die Herausforderung.
Ja.
Deswegen, das glaube ich, wäre eine sinnvolle Weiterentwicklung und Digitalisierung, aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Wir werden sehen. Ja, wir sind jetzt ja eigentlich einmal durch das Thema durch, aber gibt es noch irgendwas, was dir an der Stelle besonders am Herzen liegt oder worauf du unsere Hörerinnen und Hörer noch hinweisen möchtest?
Also, wie ich es eingangs gesagt habe, man sollte nicht die Dinge selbst bearbeiten, sondern wenn das wirklich passiert und man wird in Haftung genommen oder man die Behörde beabsichtigt das, ist das aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man Rechtsrat einholt. Und zwar ganz schnell, also nicht so einen Tag vor Fristablauf, da kann man zwar vielleicht auch mal was retten mit einem Verlängerungsantrag, aber idealerweise eben nicht. Und dann muss man da in die Sache gehen. Ich möchte eigentlich alle ermutigen, sich auch zu trauen, das mal zu judizieren. Ich weiß, das klingt immer komisch. Natürlich will keiner vor Gericht, keiner will, wie ich es eben gesagt habe, diese langen Laufzeiten, bis man dann womöglich mal beim Bundessozialgericht sein Recht bekommt. Aber es gibt schon sehr gute erstinstanzliche Entscheidungen. Es gibt auch hervorragend ausgearbeitete LSG-Entscheidungen, an denen man sich orientieren kann und zumindest prüfen kann, wie die Erfolgsaussichten denn sein können. Und wir werden jetzt hoffentlich irgendwann demnächst in nicht allzu ferner Zukunft noch die Entscheidung auch vielleicht des BSG erhalten zu dieser Frage der Lückenlosigkeit. Denn da macht die BG Bau in meinen Augen von einer Auffassung Gebrauch, die ebenfalls nicht vom Gesetz abgedeckt ist. Und da kann ich immer nur wieder auf die vorbildliche Entscheidung vom Sozialgericht Duisburg verweisen. Da kann man sich das anschauen. Ich habe kaum eine Instanzentscheidung gesehen, die über 150, fast 160 Randnummern beinhaltet und also hervorragend aufgebaut ist. Wir haben noch nicht rausgekriegt, ob das Urteil rechtskräftig geworden ist oder nicht. Ich habe es versucht, bis heute ist mir es nicht gelungen. Ich hatte mal so einen Hilfeaufruf, bitte melde dich mäßig, geh mal über meinen LinkedIn-Account, um die Prozessbevollmächtigten zu erreichen. Also wer uns vielleicht hört, der soll uns sagen, wie es steht.
Genau, vielleicht die Hörerin, nur da gehören Sie zu den Glücklichen, die dieses Urteil ausgefochten haben oder kennen die Person, die was getan hat, dann melden Sie sich bitte freundlich über jegliche Kontaktaufnahmen. Ja, also vielen Dank, lieber Antje, das war toll. Vielen Dank auch für diesen wahnsinnig einsichtsreichen Überblick. Ja, ich bin immer wieder begeistert über die Detailkenntnis und wie du es auch erklären kannst für unsere Hörerinnen und Hörer. Also wenn Sie noch Fragen an Frau Klatzer-Assion haben, verlinke natürlich die Kontaktdetails in den Shownotes, können wir dann direkt sich an Frau Klatzer-Assion wenden. Wenn Sie Fragen uns haben, wie immer unter info@osinus-on.com. Schlussendlich bleibt mir nur dir herzlich zu danken. Schön, dass du wieder da warst. Freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich habe mich zu bedanken. War sehr nett. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Klasse. Dann bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.